Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zur nachhaltigen Gartennutzung, zur Pflanzenkohle und der Permakultur. Mein Name ist Nils und ich bin heute ganz alleine hier. Der Franz ist nämlich nicht da, Franz ist im Urlaub. Deswegen habt ihr heute die Ehre, nur meine Stimme lauschen zu dürfen. Ich habe mir auch einige Punkte hier vorbereitet, die ich gleich mit euch durchgehen möchte, beziehungsweise mit mir selber diskutieren möchte. Und ich hoffe, dass ich zum Beispiel auch dem Franz dann eine schöne Podcast-Folge vorbereiten kann, die er sich dann ganz genüsslich in seiner wohlverdienten Hängematte antun darf. Gehen wir einmal ganz kurz durch die Themen durch und dann steige ich richtig ein. Das Erste, was mich interessiert hat, und zwar wurde ich öfters gefragt, was war eigentlich die erste Pflanze, die ich in meinem Leben angepflanzt habe, die erste Pflanze, um die ich mich gekümmert habe. Und dazu kann ich ein paar Takte sagen. Und darauf ziemlich passend, was ist das Problem mit sterbenden Zimmerpflanzen? Immer wieder berichten mir Freunde davon, habe ich auch Probleme damit, da werde ich dann drauf eingehen. Dann würde ich gerne eine Geschichte erzählen, und zwar geht es um die Schafschuhe aus Neuseeland. Wie werden Schafe geschoren? Dann genau dasselbe, auch Neuseeland, allerdings diesmal auf einer Rinderfarm. Was fällt da so an den Aufgaben? Was habe ich da so alles gemacht? Dann einen interessanten Gedanken. Es hat mit Blättern und Bäumen zu tun, mehr möchte ich jetzt erstmal noch gar nicht sagen. Und ganz am Ende noch ein weiterer interessanter Gedanke, der uns hoffentlich alle zum Nachdenken bringt. So, genug Introduction, jetzt steigen wir mal ein. Die erste Pflanze, die man in seinem Leben gezogen hat. Das finde ich etwas ganz Wichtiges, weil es zeigt, wie man Zugang bekommen hat zu der Natur in einem gewissen Sinne. Ja, und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, die erste Pflanze, die ich als Kind besessen habe, war ein Kaktus. Der wurde mir von einer Verwandten geschenkt und das war eigentlich ganz gut, weil ich ja so gut wie nichts machen musste. Ich musste ihn kaum gießen, er stand einfach da und sah schön aus. Und das war mein erster Kontakt, an den ich mich zumindest erinnern kann, wo ich wirklich mich um eine Pflanze kümmern konnte. Ein paar Jahre vermute ich mal, vielleicht auch Monate später, bin ich auf den Geschmack gekommen und wollte unbedingt auch irgendetwas Essbares haben und war ganz angetan von diesen kleinen Gewächshäusern, diesen Indoor-Gewächshäusern. Und wie vielleicht viele Eltern haben auch meine Eltern mir dann so ein kleines Indoor-Gewächshaus gekauft und mir dann Kressesamen gegeben, die ich darin züchten konnte. Ja, kleiner Nils freut sich dann total, hat dieses Gewächshäuschen schön an sein Fenster aufgestellt, ein bisschen Erde da rein, die Samen da rein, genauso wie Oma es gesagt hatte, ne? Und dann schön gießen immer. Und dann kommen auch schon die ersten kleinen Kressesamen, die aufgehen und diese kleinen Pflänzchen werden täglich, fast stündlich werden sie größer und Nils freut sich total. Und dann sind sie irgendwann groß und das heißt, jetzt kannst du sie essen. Und dann hat klein Nils diese Kresse probiert und war auf einmal gar nicht mehr happy, weil die Kresse ja relativ scharf ist. Und als kleines Kind mochte ich so scharfe Sachen nicht. Und dann war ich ziemlich enttäuscht und habe dann erstmal in dem kleinen Gewächshaus auch nichts mehr gemacht. Da habe ich, im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, vielleicht einfach Petersilie ziehen zu können. Ich meine, das ist ja relativ mild. Also, wenn ich ein Kind mal irgendwann habe oder wenn ihr vielleicht Kinder habt, könnt ihr mal sagen, was ihr euch für Gedanken macht, wie ihr die Kinder am besten an die Pflanzen und die Natur bringen möchtet. Also, mein Tipp wäre, wie gesagt, Petersilie gewesen. Jedenfalls hat es dann ein paar Monate nur gedauert, bis ich dann doch noch das Interesse wieder gefunden hatte und aber das kleine Gewächshaus nicht mehr ausgereicht hat und ich mehr Platz wollte. Und zum Glück hatten wir einen ganz großen Garten und da durfte ich mir so 1-2 Quadratmeter raussuchen, wo allerdings schon Erdbeeren gepflanzt waren. Das heißt, ich konnte mich um diese Erdbeeren kümmern. Ich habe sie dann vereinzelt, ne, habe sie schön gegossen und immer abgeerntet. Und das war eine richtig schöne Erfahrung, weil da konnte man ja nicht so viel falsch machen. Es hat ja auch ab und zu geregnet, das heißt, die Pflanze hat so oder so überlebt. Und dadurch, dass die Pflanzen schon dort waren, konnte ich ja schon mal mit etwas anfangen. Und dann in den nächsten Jahren habe ich mir dann Leinsamen ausgesät, ich habe mal Kartoffeln gesetzt und dann auch meine erste Kartoffelkäferplage erlebt. Das ist auch was ganz, ganz Besonderes und Einprägsames. Und über die Zeit habe ich dann so immer mehr und mehr Erfahrung im Bereich Garten und im Umgang mit Pflanzen sammeln können. Und jetzt könnt ihr uns vielleicht auch mal schreiben, was denn eure erste Pflanze war und wie ihr eure ersten Pflanzenerfahrungen habe machen können. Das finde ich ganz spannend, weil ich aus meiner persönlichen Perspektive natürlich jetzt glaube, dass der Ablauf, den ich gerade geschildert habe, ganz normal ist. Kinder bekommen halt immer Kresse und dann irgendwann haben sie eine Erdbeerpflanze. Vielleicht ist es bei euch ja ganz anders abgelaufen. Könnt ihr uns gerne mal schreiben an info@keep-it-grün.de. So. Und das bringt mich schon zum nächsten Thema, und zwar Zimmerpflanzen. Ein guter Kollege von mir hat mir demnächst erzählt, er kommt einfach nicht mit Zimmerpflanzen klar. Er hat eine Zimmerpflanze da stehen. Ich meine, es ist sogar eine Grünlilie. Die sind ja normalerweise sehr robust, aber sie wächst einfach nicht. Sie verdorren oder verwelken oder vermodern. Und irgendwie scheint es nicht zu funktionieren. Und diese Geschichte höre ich jetzt nicht zum ersten Mal. Und ich frage mich, warum sind Zimmerpflanzen so ein großes Problem? Warum gibt es Menschen, bei denen die einfach wuchern und gar keine Probleme machen? Und es gibt Menschen, bei denen keine Zimmerpflanze überlebt. Und ich glaube, es liegt daran, wie viel Erfahrung man hat. Ich habe ja gerade davon erzählt, wie ich meine ersten Pflanzenerfahrungen habe sammeln können. Und da hat mir natürlich auch jemand bei geholfen am Anfang mit der Kresse, ne? Wie oft soll ich das gießen, wie feucht muss das sein. Dann durfte ich bei meiner Oma oft in ihren Blumentöpfen fühlen, wie feucht muss die Erde sein, wann ist sie zu feucht, wann ist sie nicht feucht genug. Und das sind alles so Sachen, die man einmal durchspielt und dann bekommt man langsam ein Gefühl dafür. Und ich habe auch schon ganz viele Pflanzen getötet, mit Sicherheit. Ich habe sie bestimmt übergossen, zu wenig gegossen, sie sind vertrocknet, standen zu dunkel und so weiter. Und diese ganzen Erfahrungen, die muss man ja einmal sammeln, damit man weiß, wie es nicht funktioniert und damit man dieses Gefühl, wie es funktionieren soll, dann überhaupt erst entwickeln kann. Und ich glaube, dass die Menschen, bei denen diese Zimmerpflanzen immer und immer wieder sterben, eben genau diese Erfahrung vielleicht fehlt. Und das Problem ist natürlich, wenn ich diese Erfahrung sammeln möchte, muss ich ja durch ganz viele negative Erlebnisse gehen. Ich muss dadurch gehen, dass mir die Pflanzen immer und immer wieder wegsterben. Und ich muss auch die Muße und die Offenheit haben, daraus lernen zu wollen und zu können. Wenn diese Pflanze jetzt etwas ist, was einfach nur dasteht und ich da gar keine Aufmerksamkeit drauf gebe, dann lerne ich ja vielleicht auch gar nicht aus den Fehlern, die ich mache, beziehungsweise ich lerne gar nicht daraus, woran die Pflanze jetzt wirklich verwelkt ist zum Beispiel. Es kann ja sein, dass sie zu viel oder zu wenig Sonne bekommen hat. Und das finde ich ganz schön schwierig, weil in diesen Situationen dann natürlich, wenn dann jemand eine Pflanze hat und sagt, hier, ich möchte das jetzt auch mal probieren und dann klappt es nicht, dass dieses negative Erlebnis sich so einbrennt und man das Gefühl bekommt, ich kann einfach nicht mehr pflanzen. Bei mir sterben die immer. Und das finde ich ganz schrecklich. Deswegen vielleicht, falls ihr jemanden kennt, der auch dieses Gefühl habt, ein paar aufmunternde Worte würden, glaube ich, gut tun und vielleicht mal ein paar Tipps und Tricks, weil ich glaube, jeder Mensch kann das lernen. Jeder Mensch kann in der Lage sein, Zimmerpflanzen am Leben zu halten und sich daran zu erfreuen. Und ein kleiner privater Tipp noch davon, wenn ich die Wahl habe, nehme ich mir natürlich auch eine essbare Zimmerpflanze dazu, weil dann ist natürlich die Freude noch größer und dann ist auch der Anreiz noch ein bisschen größer, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Kräuter drin ziehe, wenn ich zum Beispiel eine Schnittlauch- oder Petersilienpflanze habe und ich das schaffe, dass sie drinnen überlebt, dann habe ich ja noch einen weiteren Mehrwert. Und dann habe ich auch einen höheren Anreiz, mich mehr und mehr mit dieser Pflanze auseinanderzusetzen. So, jetzt genug von den ersten Gedanken. Kommen wir mal zur ersten Geschichte. Erste Geschichte, Neuseeland, Schafschur. Wahrscheinlich wissen die meisten von euch nicht genau, wie so eine Schafschur abläuft. Zumindest wusste ich das nicht, bevor ich in Neuseeland auf einer alten Schaffarm gearbeitet habe und einen ganz guten Einblick darin hatte, was für Aufgaben bereitstehen und besonders wie die Schuhe selber, also das Scheren der Schafe, abläuft. Und ich gehe das einfach mal durch. Es kann sehr gut sein, dass ich einige Punkte vergesse, dass auch einige Dinge zum Beispiel hier in Deutschland anders sind als dort. Das bitte ich zu entschuldigen. In Neuseeland ist die Landwirtschaft relativ extensiv. Das heißt, da wird viel Fläche bewirtschaftet und nicht viel Arbeitszeit in diese Fläche gesteckt. Das heißt, auf die Viehwirtschaft bezogen, die Tiere leben fast das ganze Jahr, nein, sie leben eigentlich das ganze Jahr draußen, haben dann auch keine großen Hütten oder sowas. Das Wetter ist meistens relativ mild und dadurch sind die Tiere auch meistens relativ wild, weil sie Menschen nicht so oft sehen können und deswegen sich von Menschen entwöhnt haben. Und das Erste, was bei der Schafschur ansteht, ist, dass man die Schafe zu einem Häuschen treibt, wo diese Schur stattfindet. Also das heißt, erstmal die ganzen Tore öffnen, Schafe rübertreiben und das Häuschen, das wir haben das Yard genannt, also Yard heißt eigentlich, im Englischen kann man das auch als Garten bezeichnen oder als so ein Gatter, würde ich das mal beschreiben. Da, wo die Tiere reinkommen, so ein kleines Gehege und das führt dann durch so eine kleine Plattform in dieses Häuschen rein. Das heißt, das Häuschen, dieses Haus steht auf Stelzen, ungefähr 2 Meter hoch. Darunter befinden sich die Schafe, die dann durch so eine kleine Ebene in das Häuschen reingetrieben werden. Im Häuschen drin werden die Schafe dann in kleine Holzboxen, in Grüppchen hereingelassen. So ungefähr 5 Stück auf einmal. Und dann beginnt die richtige Arbeit. Da musste ich dann auch einmal mithelfen. Ich bin kein ausgebildeter Schafscherer, deswegen durfte ich die Schafe nicht scheren. War mir auch ganz lieb, sah überhaupt nicht einfach aus. Aber was ich machen musste, ich musste in diese Box hinein. Dann musste ich mir ein Schaf schnappen, das Schaf einmal rumdrehen, auf den Hintern setzen, sodass es mit den Hinterbeinen nicht mehr auf dem Boden steht. Weil die Schafe wollen das natürlich nicht. Die wollen nicht rumgedreht werden, die wollen auch nicht angefasst werden. Das heißt, man nimmt dieses Schaf, hebt es hoch, setzt es auf den Hintern und sobald es auf dem Hintern sitzt, hört es auf zu zappeln. Das hat der Farmer mir so erklärt. Ich habe gedacht, ja, natürlich. Ich habe es gemacht und es hat genauso funktioniert. Und dann zieht man die Schafe auf dem Hintern aus diesem kleinen Holzverschlag raus zu einer Stelle, wo die Schäfer stehen und dort beginnt dann der Schäfer bzw. der Schafscherer dieses Schaf zu scheren. Da gibt es traditionell so größere Scheren, mit denen man das macht. In Neuseeland haben die das alle mit so elektrischen Rasierapparaten gemacht, wenn ich das mal so nennen darf. Das kennt man vielleicht auch. Haben ja auch einige Menschen zu Hause bei sich im Badezimmer stehen. Und das ging dann relativ flott. Ein guter Schafscherer hat dafür keine Minute gebraucht, würde ich mal behaupten. Das ging dann über das ganze Schaf hinweg. Und das Schaf, wenn es dann nackig war, wurde dann neben dem Schäfer durch so eine Klappe geschubst. Und durch diese Klappe kam es dann durch eine kleine abschüssige Rampe wieder nach unten unter das Häuschen. So. Und dann wird die Wolle weggeschoben von dem Schäfer und wird dann normalerweise von einem Gehilfen nochmal getrennt. Da sind dann einige Wollteile, die sind sauber und einige Wollteile, die sind mit Fäkalien beschmiert. Also vor allem, dass die Wolle, die vom Hintern des Schafs abgeschert wurde, die ist dann häufig verdreckt und das wird dann voneinander getrennt. Die dreckige Wolle wird in einen Beutel gestopft und die andere in einen anderen. Dann wird das Ganze in so große Big Bags gepresst. Das sind große viereckige Ballen. Die sind etwa 1,5 Meter im Durchmesser. Und da gibt es eine aufwendige Maschine, mit der man die Wolle wirklich versucht, dort reinzupressen, damit das auch dicht ist. Weil Wolle wiegt ja nichts und hat ein großes Volumen. Und diese Pakete werden dann später von LKWs abgeholt. Die verdreckte Wolle, wurde mir auch erzählt, die wird dann später für eine Düngung benutzt. Daraus wird dann Dünger für die Landwirtschaft gemacht. Was noch ganz wichtig ist, habe ich vergessen zu erwähnen, man muss bei der Schafschur auf das Wetter achten. Jetzt denkt man sich ja, warum denn? Das Häuschen ist ja regengeschützt, das heißt eigentlich kann doch nichts passieren. Aber die Schafe nicht. Wenn die Schafe geschoren sind, dann sind sie nämlich empfindlich gegen den Regen. Zum einen fehlt ihnen natürlich die Wolle und zum anderen saugen die frisch geschorenen Schafe das Wasser auf, weil sich die Poren wohl noch nicht verschlossen haben. Das wurde mir so gesagt. Die Schafe haben sich auch immer nach der Schur direkt unter dem Häuschen aufgehalten und im besten Fall gab es nach der Schur 1-2 Tage keinen Regen, damit sich die Schafe erholen konnten, bevor es dann geregnet hatte. Genau, wenn es vorkam, dass sich ein Schaf verletzt hat, das ist ab und zu mal passiert, wenn der Scherer nicht so galant und geschickt war, dann wurde dieses Schaf verarztet. Das heißt, diese Schafscherer waren auch darin geschult, Schafe zu verarzten, also Schnittwunden zu nähen und so weiter. Ist aber normalerweise selten passiert. Und als ich da war, ist es kein Mal passiert, wurde mir nur erzählt. So. Das war die Schafschur. war übrigens einer der anstrengendsten Jobs, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Diese Schafe hochzuheben, rumzudrehen und rauszuschleifen. Es war auf so vielen Ebenen erschöpfend. Von der Kraft, von der Ausdauer, von der Geschwindigkeit, weil ich ja dann immer auch den Schafscherern das schnell reichen musste, weil die ja weitermachen mussten. Da muss ja alles auf Zeit gehen. Und ich bin ganz froh, dass diese Phase auf jeden Fall hinter mir ist. Habe ich größten Respekt vor, wenn Menschen so etwas längere Zeit durchhalten. Jetzt noch eine zweite Neuseeland-Geschichte, bevor wir zu den Gedanken kommen, die ich mir auch vorbereitet habe. Und da geht es um eine Rinderfarm. Es war ähnlich wie die Schaffarm, hat sie halt Rinder gehalten. Und ich habe es gerade eben schon gesagt, diese Farmen sind relativ extensiv. Und dann fragt man sich ja, was macht man denn da den ganzen Tag? Was macht eigentlich so ein Rinderfarmer? Und mir ist aufgefallen, dass sich in einigen Punkten auch von dem unterscheidet, was hier in Deutschland passiert. Also ich gehe mal kurz durch das durch, was man in Neuseeland machen musste, was wir viel gemacht haben. Es kommt natürlich immer auf die Saison an, in der man arbeitet. Aber wir haben zum Beispiel ganz viel Zäune repariert. Das war der Hauptarbeitspunkt, würde ich mal sagen. Einfach die Infrastruktur aufrechtzuerhalten, die Zäune in guter Verfassung zu halten, die Tore gut zu halten, Tore zu öffnen, Tore zu schließen, damit die Tiere dann sich von einer Weide zur nächsten bewegten. Das machten die auch meistens ganz automatisch. Man musste die dann gar nicht treiben. Es gab auch Hunde, mit denen die Tiere dann getrieben werden konnten. Aber normalerweise war das gar nicht nötig, weil die Rinder dann irgendwann gemerkt haben, da ist ein Tor offen und auf der anderen Weide leckereres Gras, was noch frisch ist, und dann sind sie darüber gegangen. Was wir auch viel machen mussten, waren Disteln hacken. Das heißt, die ganzen Gewächse, die auf einer Weide wachsen, wenn man sich nicht um sie kümmert und die dafür sorgen würden, dass die Weide langsam verbuscht und dann sich später zu einem Busch und dann zu einem Waldgebiet wieder hin entwickelt, das möchte man ja nicht, weil man ja die Weiden beihalten möchte. Deswegen sind wir da mit Hacken über die Weiden gelaufen und haben Disteln gehackt. Das geht natürlich auch mit großem Gerät, das geht auch mit Gift, wurde mir gesagt. Das haben die Landwirte dort auch öfters gemacht. Aber ich war ganz froh darüber, dass wir das eben nur mit der physischen Hacke gemacht haben und nicht eben mit Gift. Ab und zu, gegebenenfalls, werden die Flächen auch gedüngt, aber das eigentlich nur relativ wenig, beziehungsweise selten, mit ein bisschen Kalk oder sowas. Aber dadurch, dass es so extensiv ist, wird im Grunde einfach nur versucht, dass der Mangel, den es dort gibt, ist Arbeitszeit. Und deswegen wird auf großen Flächen einfach relativ unintensiv dann so viel Ertrag erwirtschaftet, wie es eben geht, ohne viel dort reinzustecken. Und deswegen wird meistens nicht gedüngt. Ja. Wenn man sich um die Tiere kümmert, habe ich gerade eben schon gesagt, Tore öffnen, Vieh treiben ist natürlich was. Heu und Silage, das brauchen die auch im Winter. In Neuseeland wächst das Gras im Winter langsamer. Es wächst nicht gar nicht. Die haben da ja relativ wenig Frost, aber es wächst langsamer. Das heißt, die Tiere haben weniger zu fressen. Und deswegen muss man trotzdem Heu und Silage ist ja einfach eingepacktes Heu, was sich dann fermentiert. Begebe ich mich gerade auf dünnes Eis. Ich hoffe, das war richtig. Das dann so eingelagert ist, um den Kühen dann im Winter zu fressen gegeben zu werden. So, das muss man noch machen. Um die Kühe selber muss man sich natürlich auch kümmern. Wenn die ankommen, junge Tiere vor allem, die müssen noch geimpft werden. Die kriegen dann meistens so eine Schluckimpfung. Da war ich auch mal mit bei. Drenching nennt sich das. Und das wird vor allem gemacht, wenn ja junge Tiere ankamen oder wenn wenn die Rinder gekalbt haben. Und das Kalben in Neuseeland fand einfach auf der Weide statt. Da war auch niemand bei, kein Mensch. Das heißt, er hatte einfach eine Herde an Rindern und hat er dann seinen Zuchtbullen zugestellt. Die hat er dann so ein paar Wochen zusammengelassen und ein paar Wochen später oder Monate später kamen dann kleine Kälbchen. Und die wurden dann mit den Schluckimpfungen versorgt. Wenn die größer waren, wurden sie, je nachdem, was es für eine Rasse war, wurden die enthornt. Das hatten wir auch mal beschrieben, ein ganz, ganz unschöner Prozess. Möchte man eigentlich nicht haben. Und die Tiere wurden markiert. Die haben diese kleinen Marken ins Ohr bekommen, damit man wusste, wem diese Tiere eigentlich gehören. Und das waren eigentlich so die größten Arbeitspunkte, die ich dort miterleben konnte. Natürlich, ne, was noch ganz viel passiert, Geräte reparieren und so weiter, was immer anfällt. Aber das waren die größten Punkte, würde ich mal sagen, die ich auch etwas überraschend fand. Also, dass es auf diesen großen Weiten Zäune zu reparieren, dass es einfach so eine intensive Aufgabe ist und man dann nicht so schnell durchkommt, man da wochenlang an denselben Zäunen sitzt. Und das lässt sich ertragen, wenn man sich immer wieder die Umgebung anschaut. Also das ist natürlich eine wunderschöne Umgebung. Man hat Wälder, Weiden, man hat einen Strand daneben, das Meer. Kann ich echt nur wärmstens empfehlen. So, jetzt habe ich mich eigentlich in meine Geschichte verloren. Gehen wir einfach mal weiter. Ich habe nämlich noch zwei Gedanken aufgeschrieben, die ich ganz interessant fand. Und zwar habe ich einmal draußen am Wald gestanden und dann ging ein großer Windzug durch den Wald und ich habe dieses Rascheln gehört und dann habe ich mich gefragt, dieses Rascheln, was ich gerade höre, was ist das eigentlich? Das sind doch eigentlich nur ganz viele Blätter, die gegeneinander reiben und gegeneinander schlagen. Und wenn ich mal so zwei Blätter gegeneinander schlage oder reibe, dann ist das Geräusch, was da rauskommt, ja unglaublich leise. Aber das Blätterrascheln, was ich höre, wenn ein Wind durch einen Wald geht, ist ja schon relativ laut. Da habe ich mich gefragt, ja, das wird doch wahrscheinlich so sein, weil es einfach unglaublich viele Blätter gibt. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wie viele Blätter hat denn eigentlich so ein Wald? Beziehungsweise so ein Baum? Und es stellt sich raus, Bäume haben ganz unterschiedlich viele Blätter. Große Überraschung. Was ich gefunden habe, sind 30.000 bis 800.000 Blätter. Ein Baum kann eine Blätterfläche haben von 1.600 Quadratmetern. Also eine richtig, richtig große Menge. Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, wir nehmen zum Beispiel die Rotbuche. Eine Rotbuche, so im Alter von 250 Jahren, soll wohl so ungefähr 200.000 Blätter haben. Wenn ich jetzt einen Wald vor mir habe und ich sage, ich höre das Blätterrascheln der nächsten 50 Bäume, sind das 10 Millionen Blätter, die gegeneinander schlagen und dieses Waldrauschen erzeugen. Finde ich eine ganz, ganz beeindruckende Zahl. Worauf ich auch noch gestoßen bin bei meinen Recherchen dabei, ist die Menge, die ein Baum vertrinkt am Tag. Und darüber habe ich selten nachgedacht, weil für mich, die Bäume wachsen ja immer und wenn es nicht regnet, sorge ich mich normalerweise mehr um meinen Gemüsegarten und nicht um meine Bäume, weil die Bäume wurzeln ja tief. Aber die Bäume brauchen ja auch viel Wasser. Und zum Beispiel die gleiche Rotbuche, von der ich gerade gesprochen habe, kann an einem Sommertag bis zu 400 Liter verdunsten durch ihre Photosynthese. Und da merkt man schon, 400 Liter, die werden dann aus dem Erdreich rausgezogen und die jeden Tag und die müssen ja erstmal wieder nachkommen. Und gerade in so Trockenzeiten wie jetzt gerade hier im Sommer, frage ich mich, wie lange dauert das, beziehungsweise wie viel Wasser braucht es, damit die Vegetation von einem Baum durch die Sommerzeit wieder ausgeglichen ist? Also wie viel muss es im Herbst und Winter regnen, dass der Boden wieder richtig feucht ist? Es hat nämlich auch jetzt im Sommer zwischendurch ab und zu geregnet, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es diese Menge ausgleichen kann. Das unterscheidet sich übrigens von Baumart zu Baumart. So sind Nadelbäume normalerweise weniger durstige Geschöpfe und blättertragende Laubbäume verbrauchen mehr Wasser. Ja, und zum Beispiel Birken, das sind ja auch schon halbe Sumpfgewächse, würde ich mal behaupten, die verbrauchen noch mehr Wasser. Und deswegen sollte man sich auch ein paar Gedanken machen, wenn man sich Bäume pflanzt, was für einen Wasserbedarf hat dieser Baum? Ist das vielleicht eine sehr durstige Sumpfeiche und ist das jetzt so schlau in Zeiten des Klimawandels, den auf meinen trockenen Sandboden zu pflanzen? Oder sollte ich lieber auf eine Baumart gehen, die besser mit den wahrscheinlich zukünftigen klimatischen Bedingungen klarkommt? Ja? Und das führt mich jetzt zu dem zweiten Gedanken, den ich mir noch aufgearbeitet habe. Und zwar ist mir mal aufgefallen, fand ich ganz faszinierend, dass wir als Lebewesen die Energie, die wir brauchen, dadurch aufnehmen, dass wir die Infrastruktur von anderen Lebewesen aufessen. Es sei denn, es sind Pflanzen. Also Pflanzen sind ja welche, die bauen eigene Infrastruktur auf, die bauen diese hölzernen Bahnen auf, wo dann Wasser und Zucker hoch und runter geleitet werden kann, Früchte gebildet werden können, Wurzeln ausgebildet werden können und bauen dieses ganze System, mit dem sie das Sonnenlicht einfangen können und dann mit Hilfe von diesen chemischen Reaktionen, CO2, Sauerstoff, Zucker erstellen können, mit dem sie sich dann selber aufbauen können und Zellulose bilden und so weiter. Und wenn wir jetzt Tiere sehen, Tiere können sowas ja gar nicht. Tiere können ja die Energie, die von der Sonne kommt, gar nicht selber aufnehmen. Das heißt, sie sind darauf angewiesen, die Infrastruktur, nicht nur die Energie von anderen Lebewesen zu sich zu nehmen, sondern eben auch die Infrastruktur. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Apfel esse, der Apfel ist ja dann die Energieressource, der Baum hat diesen Apfel produziert, den ich dann zu mir nehme. Ja, das ist, dann würde ich jetzt einfach nur die Energie zu mir nehmen. Aber wenn wir uns jetzt mal die Infrastruktur angucken, es gibt ja Tiere, die fressen die komplette Pflanze. Ja, zum Beispiel die Kuh frisst das Gras. Das Gras, die Frucht des Grases ist ja, beziehungsweise das Gras hat ja keine richtige Frucht, sondern es hat ja Körner. Und die Körner sind ja auch eigentlich dazu da, damit daraus neues Gras wächst. Das heißt, es ist ja gar keine Energiefrucht, die von dem Gras hergestellt wurde, sondern das Gras selber, jetzt im Beispiel mit der Kuh, dient als Energieressource oder das noch nicht gesprossene Gras. Also das ist noch Gras, was noch im Säuglingsstadium ist, also im Samen, dient als Energieressource. Und das fand ich ganz interessant, weil es mir verdeutlicht hat, wie sorgsam wir mit Essen umgehen sollen. Weil immer wenn wir etwas essen, dann machen wir auch irgendwo etwas kaputt. Weil wir irgendwo etwas anderes auseinandernehmen, um es dann aufzunehmen. Und das könnte man bei dem Apfel zum Beispiel auch sagen. Gut, ne, der Apfel ist jetzt dafür da, damit wir, Säugetiere zum Beispiel, den Apfel aufessen, am liebsten dann noch mit den Kernen, dass die Kerne durch unser Verdauungssystem rauskommen und dann da ein neuer Baum wächst. Das funktioniert ja normalerweise auch so. Ja, aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf Kartoffeln gucken, die Kartoffeln sollen ja eigentlich nicht von uns gegessen werden. Ne? Deswegen finde ich es so wichtig, dass wir sorgsam damit umgehen und wertschätzen, was wir essen. Und dass wir bewusst mit Nahrungsmitteln umgehen und sie nicht für selbstverständlich halten, weil immer wenn wir etwas essen, verbrauchen wir etwas und machen irgendetwas anderes kaputt. Und ich finde, diesen Gedanken kann man sich vor allem, also diesen Gedanken, dass Essen etwas Wertvolles ist, das wir wertschätzen sollten, kann man sich sehr gut im eigenen Garten verdeutlichen. Weil da sieht man, wie es ganz langsam heranwächst, wie der Kürbis langsam größer wird, wie die Erdbeere sich formt, um ganz am Ende dann das zu bilden, was wir wirklich aufnehmen. Und dann sieht man wirklich, wie viel Zeit, Energie, Wasser dort mit reingeflossen ist, bis man etwas hat, was man dann zu sich nehmen kann. Und im Supermarkt geht es ja oft verloren, man geht rein, man sieht diese perfekt geformten Früchte, die es ja oft sind, und hat gar keinen Bezug dazu, wie viel Aufwand jetzt dahinter steckt. Mit diesem Gedanken möchte ich euch in die Freiheit entlassen und hoffe, ihr konntet ein bisschen was Faszination bei dieser Podcast-Folge empfinden. Nächste Woche haben wir den Franz dann wieder mit dabei, dann wieder im alten Format. Darauf freue ich mich auch schon. Und bis dahin, habt noch eine schöne Zeit. Tschüss!